Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Tanja Marfo. Hallo, liebe Tanja. Schön, dass du bei uns bist.
Ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank.
Liebe Tanja, magst du mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht so gut kennen, erzählen, wer du bist und was du machst?
Also ich würde sagen, ich bin Deutschlands erste Kurvenunternehmerin. Also bei mir dreht sich alles um das Thema Plus Size und große Größe. Frei nach dem Motto zelebrieren statt kaschieren, mache ich Frauen mit großen Größen Mut, mehr zu sich selbst zu stehen. Ich glaube, das kann man so ganz gut sagen. Ich organisiere Fashion-Shows, habe eigene Produktlinien kreiert, bin auch seit neuestem Autorin, also ich bin ein Kessel Buntes sozusagen.
Wahnsinn, finde ich ganz klasse. Also wir haben uns zwar kennengelernt persönlich auf der Fashion Week, war das mal. Also zum Beispiel bei Instagram hast du über 42.000 Followers, finde ich der Hammer.
Ja, ich bin gewachsen in den letzten Tagen, weil ich im Fernsehen war tatsächlich in einer Reportage, und das hat mir über Nacht irgendwie knapp 2000 Follower gebracht. Dafür muss ich sonst sehr lange schuften. Mhm. ich hätte gerne noch mehr, aber das ist natürlich so eine Sache. Also ich habe da Geduld und will da auch nichts faken. Man könnte theoretisch man könnte morgen aufwachen und sagen, ich habe jetzt 100.000, 200.000 Follower ganz plötzlich bekommen, aber das ist ja natürlich nicht Sinn der Sache, ne?
Genau. Ja, wie kriegt man denn überhaupt so viele Follower? Wie machst du das? Was ist denn da deine Strategie, um da organisch zu wachsen?
Also ich habe mich sehr mit dem organisch Wachsen beschäftigt, weil natürlich Firmen auch immer Statistiken sehen wollen. Mhm. Firmen wollen sehen, woher kommen deine Follower, wie viele davon sind männlich, wie viele sind weiblich, vor allen Dingen auch aus dem deutschsprachigen Raum. Das ist ja für Firmen sehr interessant. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt und musste dann auch aufräumen, dass ich auch sehr viele Follower irgendwie aus Indien, Pakistan und so dabei hatte früher. Mhm. Und das hat mich natürlich genervt. Also ich bin wirklich so, dass ich immer wieder schaue, woher kommen meine Follower, und dann auch, man kann manchmal gar nichts dagegen tun, auch sogenannte Spam-Accounts einfach blockiere, um halt meine Statistik nicht kaputt zu machen. Ne, man kann sehr viel faken heutzutage in der Instagram-Welt, man kann über Nacht viele Tausende von Followern haben, man kann auch die Insights, sage ich mal, man könnte sich auch theoretisch Video-Views oder Story-Views kaufen, aber es bringt ja nichts, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, 20.000 Story-Views habe, aber es klicken nur 5 Leute den Produktlink an zum Beispiel, ne, wenn man mit einer Firma zusammenarbeitet. Also ich habe mich da sehr beschäftigt mit gerade jetzt so im letzten Jahr, aber allgemein würde ich sagen, organisch wachsen heißt immer Engagement, also immer kommunizieren, kommentieren. Instagram ist ein Social Network, also es geht darum, soziale Kontakte aufzubauen, ob jetzt beruflich oder privat, wirklich schauen, welche Themen interessieren mich und welches Thema ist denn in meiner Nische? Also in welcher Nische bin ich? Was macht mich aus? Also wenn ich jetzt auf einmal anfangen würde mit Interior Design, dann wäre das erstmal komisch für meine Follower sicherlich. Aber das ist auch nicht mein Steckenpferd. Also ich habe irgendwann mal gefragt, wie meine Follower mich sehen. Das ist ja auch mal interessant zu hören, wie einen die Menschen von außen wahrnehmen. Und ich glaube, man sieht mich eher so als Kämpferin ein bisschen, also im positiven Sinne als Body Positivity Aktivistin oder aber auch als Frau, die ehrlich auch über Themen spricht, die vielleicht auch mal unangenehm sind. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema Selbstliebe auf Social Media, und ich finde, das sind auch so Themen, die sehr wichtig sind, weil sie leider oft vergessen werden im Alltag.
Das hast du schön gesagt, ja. Also ich weiß gar nicht, gibt es denn so viele neben dir, die auch das Thema behandeln? Also mir ist es noch gar nicht so viel aufgefallen. Ich glaube, da hast du richtig deine gute Nische gefunden, oder?
Also es gibt, ich muss sagen, es gibt natürlich in meiner, also die Plus-Size-Community ist sehr klein im Vergleich zu den Fashion-Bloggern. Ich würde sagen, wir sind, die das wirklich professionell betreiben. Ich würde sagen, das sind vielleicht sind es 10 bis 20. Und im Vergleich, ich habe irgendwann mal eine Statistik aufgestellt, im Vergleich haben wir in etwa Fashion-Posts in der Plus-Size-Community so rund, also Blog-Posts, so rund 60 im Monat bis 80. Mhm. Und im Vergleich zu den Fashion-Bloggern, also da sind wir natürlich weit hinterher. Also wir sind sehr, sehr klein. obwohl wir eigentlich gar nicht eine Nische sind, sondern laut Konfektionsgröße eher Durchschnitt, also die Durchschnittsgröße der deutschen Frau verkörpern, die ja eine 42, 44 ist und aufwärts und nicht eine 36, 38, wie halt oft immer so kommuniziert wird. Also ich würde sagen, es gibt viele in meiner Blase, in meiner Plus-Size-Community, aber das ist natürlich im Vergleich zu den anderen ein ganz kleiner Part auch nur. Ne? Also das Thema Selbstliebe oder persönliche Entwicklung ist ja auch nicht für jeden was. Na, aber ich weiß, aktuell finde ich, ist es ein Begriff, der sehr überstrapaziert eigentlich schon so ein bisschen ist.
Tatsächlich?
Weil da viele nichts mit anfangen können. Also in meiner Wahrnehmung ist es ein Begriff, der sehr groß publiziert wird, Selbstliebe, Selbstwert, Entwicklung, persönliche Entwicklung, Mindset. Das sind Begriffe, die ich von meiner Seite aus, kann man davon nie genug haben. Also ich beschäftige mich damit jeden Tag. Aber in meiner Blase, glaube ich, ist es für viele Frauen oder in meiner Community ein Begriff, den sie gar nicht mehr hören können, weil es einfach so abgegriffen ist. Aber das kann sein, dass es in anderen Communities gar nicht so ist. Und deswegen ist ja auch das Spannende, immer mal wieder aus seiner eigenen Community rausgehen und sich auch mit anderen Themen beschäftigen, um zu gucken, was ist denn bei den anderen Influencern oder ne, bei den anderen Geschäftsfrauen oder je nachdem, wofür man sich interessiert auf Instagram, was ist denn da deren Hauptthema?
Wo guckst du da so? Bei wem guckst du rein, wenn du mal out of the box schaust so, und siehst, was die anderen machen?
Also gerade jetzt, ich sag mal, wenn es jetzt ums Thema Selbstliebe geht, Laura Marlina, ich habe ihren Nachnamen leider vergessen, die ist für mich auch so ein bisschen Business-Vorbild, weil eigene Produkte, also unabhängig sein von Firmen und Kooperationen, was ich ein großes Ziel finde. Mhm. Sie hat ein eigenes Magazin, was ich mir letztens gekauft habe, was sage und schreibe 10 Euro kostet.
Wow.
Also teurer als die Vogue und keine Ahnung. Aber das hat mich sehr inspiriert. Also ich finde, da kann man sich immer so schön erden und so ein bisschen Impulse holen für den Alltag. Ich schaue gerne natürlich bei anderen Kolleginnen mit rein, die sich auch für das Thema interessieren. Charlotte Kurt zum Beispiel macht das auch ganz toll. Die hat auch eine sehr, sehr große Reichweite. Wenn ich out of the box noch weiter gucken würde, ich schaue mir halt natürlich gerne Motivational Speaker an. Also ich liebe Liza Nichols aus den USA oder Tony Robbins zum Beispiel.
Cool,
Ich gucke mir auch sehr gerne Oprah an,
das
weil
ich
Frau einfach wundervoll, also wirklich sehr, sehr inspirierend finde. Aber ich schaue dann auch bei Plattformen vorbei, wo es dann, weiß ich nicht, Women in Fashion, ne, das ist mir auch ein Begriff bei dir. Oder dass man einfach schaut, was machen denn meine schlanken Kolleginnen zum Beispiel, die Katrin. Katrin Grube, die kennst du ja auch. Ne, also was ist bei ihr gerade? Ich habe eigentlich ein buntes Potpourri bei mir auf Instagram. Und das finde ich auch gut so. Ich möchte natürlich in meiner Nische schauen und auch für meine Nische was tun, aber ich möchte vor allen Dingen auch raus aus dieser Nische, also weil ich glaube, dass ich innerhalb meiner Community oder für meine Community am meisten erreichen kann, wenn ich Menschen, die nichts damit zu tun haben, dafür sensibilisiere, dass es halt Sachen oder Dinge gibt, die es für Menschen mit mehr einfach, ich sag mal, die für uns nicht alltäglich sind.
Ja, das ist interessant, weil wir hatten uns kürzlich schon mal drüber unterhalten und da sind wir auf so Themen gekommen, worüber ich so gar nicht nachgedacht habe, dass die für dich zum Beispiel schwieriger sein könnten aufgrund deines Gewichtes. Zum Beispiel, wir waren da bei dem Thema Bekleidung einkaufen.
Ja.
Magst du das auch noch mal so ein bisschen erzählen, was da die Herausforderung ist?
Ja, also ich bin eine absolute Online-Shopperin geworden, weil online gibt es einfach so viele tolle Angebote von tollen, wirklich innovativen Unternehmen, auch Jugenddesignern, die halt tolle Mode für große Größen anbieten. Ich schaue da gerne auch mal nach New York, Christian Siriano, der damals Project Runway gewonnen hat mit Heidi Klum, der einer der ersten war, der auch Plus-Size-Models auf den Laufsteg während der Fashion Week in New York geschickt hat. Den sehe ich so ein bisschen als Inspiration und großes Ziel, mal mit denen irgendwas zu machen. Aber generell ist der stationäre Handel für mich einfach so gut wie tot. Also wir haben in Deutschland so viele Konzerne, die wirklich viel Mode anbieten. Also wir haben wirklich Klingel, Otto. Es gibt so viele Konzerne, die große Größen immer schon haben. Also Bonprix, wie sie alle heißen, Shigo, Happy Size, Ulla Popkin, Otto-Gruppe. Aber es gibt tatsächlich im stationären Handel so wenig für große Größen. Und das macht auch, das Einkaufen macht keinen Spaß. Also wenn natürlich dann große Ketten wie H&M auch noch die großen Größen komplett ins Online, in den Online-Bereich verlagern, triggert mich das nicht so, weil ich eh eine Online-Shopperin bin. Aber junge Mädchen müssen oder Jugendliche müssen mit ihren Freundinnen zusammen shoppen gehen können und Shopping-Erlebnisse haben. Das ist ganz wichtig. Und ich sag mal so, junge Mädchen, ob die dann zu C&A gehen, das weiß ich nicht. C&A hat ja auch eine junge Linie, Clockhouse, glaube ich, heißt sie, wo ein bisschen jüngere Mode drin ist, auch in größeren Größen. Aber wo sollen denn die jungen Mädchen hingehen oder generell, wo soll eine dicke Frau hingehen, wenn sie sich einkleiden möchte und vor allen Dingen auch gerne shoppen geht in der Innenstadt? Da gibt es so gut wie nichts. Auch in Hamburg ist die Auswahl, sage ich mal, begrenzt.
Finde ich total verrückt, ist mir noch nie aufgefallen. Finde ich ganz, ganz schade. Und hier ein Appell an alle, dass sie doch da auch ein bisschen diverser werden sollten. Also
absolut. Also ich glaube, diese Teddybär- und Schulterpolster-Zeit ist sowieso lange vorbei, auch für große Größen. Aber ich würde sagen, man kann auch ein bisschen, also kleiner Tipp von mir, auch mit einer großen Größe, der Oversize-Look kommt uns Frauen mit mehr da sehr zugute. Da gibt es dann zum Beispiel auch bei Zara manchmal Sachen, die einen dann auch mit einer größeren Größe passen. Obwohl ich sagen muss, dass man, also natürlich wollen junge Frauen modisch sein, das ist ganz klar. Aber ich würde halt immer versuchen, dass man so ein bisschen Mix and Match macht. Ne? Also man findet eigentlich, würde ich sagen, in jedem großen Größenladen etwas für sich. Man muss halt manchmal ein bisschen kreativer sein, um sich zu stylen.
Das gilt übrigens im Allgemeinen so. Also ich arbeite seit geraumer Zeit auch mit einer Stylistin zusammen, die mich ein bisschen unterstützt. Und sie ist super. Also teilweise gehen wir zum Beispiel auch in die Herrenabteilung oder zu Brands, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Es lohnt sich immer, wenn man da mit jemand in Kontakt steht, die sich da auskennt. Und du hast ja dieses Wissen. Vielleicht magst du noch ein, zwei Tipps geben in diese Richtung, also wo man gut einkaufen kann als Plus Size.
Ja, also ich habe zum Beispiel einen sehr großen Kopf. Also ich bin nicht nur groß in der Größe, Konfektion und auch Höhe. Ich bin 1,86. Ich habe auch noch einen ziemlich großen Kopf. Also ich gehe dann tatsächlich auch, ich liebe Hüte manchmal und gehe dann auch tatsächlich mal in die Männerabteilung. Oder manchmal findet man da auch einen Gürtel, der total cool sitzt. Oder vielleicht eine Lederjacke, die ein bisschen derberen Schnitt hat oder ein bisschen derberen Look, aber trotzdem cool aussieht. Also das mache ich tatsächlich auch. Manche Sachen sind ja auch durchaus Unisex. Na, also da kann man letztendlich für sich gucken. Auf jeden Fall, wenn es im stationären Handel um den stationären Handel geht, würde ich auf jeden Fall auch immer kleinere Boutiquen unterstützen. Es gibt in Hamburg das Kurvenhaus. Die fertigen teilweise zum Beispiel Cardigans aus Kaschmir in eigener Produktion in Europa. Also die haben da wirklich sehr viele innovative Ideen. Die mussten jetzt leider das Crispy, also sie hatten noch einen kleinen Zweitladen in Hamburg, die mussten sie schließen, aber das Kurvenhaus besteht weiter und da gibt es wirklich definitiv hochwertige Mode zu unterschiedlichen Preisen. Ich würde mal sagen, so ein T-Shirt von 30 Euro. Es gibt aber auch durchaus teurere Sachen, Echtlederjacken, 600 Euro und so weiter. Natürlich, ich würde sagen, Ulla Popkin ist jeder ein Begriff, die haben auch eine junge Marke, Studio Untold. Die sind meistens mit im Geschäft mit drin und die haben definitiv, würde ich sagen, für die Curvy Fashionista auch was da auf jeden Fall mit dabei. Da sind tolle Prints, da sind Lederjacken oder imitierte Lederjacken, fällt da gerade der keine Echtlederjacken, 5 Meter ein, mit tollen Cutouts oder auch manchmal Blusen mit tollen Cutouts. Also man muss ein bisschen, ich würde sagen, schauen. Und der stationäre Handel, früher gab es, also in Hamburg bei Karstadt gibt es eine große Größenabteilung mit unterschiedlichen Marken. Das finde ich auch immer total spannend, weil dort kann man von sehr klassisch Gary Weber bis hin definitiv zu neueren Marken auch etwas für sich finden. Ich würde allerdings am meisten online shoppen, da bin ich immer noch ein großer Fan von, also ASOS, dann gibt es Yours Clothing, die sind eigentlich in UK, aber die liefern auch nach Deutschland. Simply Be gibt es auch aus dem UK oder Evans, glaube ich, gibt es auch, genau. Navabi schaue ich mir oft an, Happy Size aber auch. Genau, das würde ich sagen, sind so meine gängigen Portale, wo ich öfter mal vorbeischaue. Und also was ich jetzt nicht tun würde, ich würde jetzt niemals bei Wish oder so bestellen. Weißt du, das sind so, das ist ja wirklich, also finde ich, meine Freundin bestellt da zum Beispiel, die trägt eine große Größe. Mhm. Oder bei Shein, glaube ich, gibt es auch noch. Das ist halt auch immer eine Kostenfrage, ne? Also wenn man es kann und sich erlauben kann, würde ich halt auf billig produzierte Sachen verzichten. Aber das ist halt auch nicht für jeden möglich. Das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Also manchmal bieten ja auch Discounter, wie zum Beispiel Aldi, hatte mit Angelina Kirsch eine Kooperation für große Größen. Das ist dann sowas für die breite Masse, ne? Mhm. Aber ich würde auf, ich sage jetzt mal Mode in Asien produziert, würde ich gerne nicht verzichten. Aber es gibt auf jeden Fall auch viele Anbieter, die dann halt aus Asien nach Deutschland liefern und hier auch immer größer und beliebter werden, weil die halt auch sehr modische Sachen haben. Aber da trage ich zum Beispiel dann eine Größe 9XL.
Wow. 9XL, sowas gibt es.
Ja, weil eine 54 ist dann bei denen 9XL. Da habe ich auch nur gedacht, okay.
Wow. Also, gut, die Asiaten sind insgesamt kleiner.
Ja, ja, aber das fand ich also sehr lachen. Wow. Also musste da wirklich drüber 9XL. Sehr lachen. Und ansonsten würde ich halt schauen, manchmal ist kann man auch wirklich in den Accessoire-Abteilungen, man kann Outfits so aufpeppen mit ein paar tollen Ohrringen oder mit einer wertigen Tasche, glaube ich, ist jedes günstige Outfit irgendwie aufgewertet.
Definitiv,
also,
ja.
Na, das sind so generelle Styling-Sachen, glaube ich. Und man sollte, finde ich, auch immer eine gewisse Business-Mode haben, also einen schwarzen Blazer, der gut sitzt, ein weißes Hemd zur Not oder ein schönes Kleid, was gut sitzt und wirklich auch manchmal investieren. Also man kann ja immer mischen, bin ich ein großer Fan von, dann habe ich manchmal ein hochwertigeres Kleid, aber habe vielleicht einen günstigeren Blazer dazu oder so. Das sieht man ja nicht unbedingt, aber ich finde, ein guter Stoff ist einfach gerade im Sommer, wenn es so richtig heiß ist, ist es super, wenn man da anstatt Polyester vielleicht Seide auf der Haut spürt. Also das ist schon ein großer Unterschied, finde ich.
Sag mal, liebe Tanja, ich wollte auch noch ein bisschen über deine Projekte sprechen und da hast du ja im Moment ganz, ganz viele, scheint es so zumindest. Also wenn ich auf deine Seite schaue, dann frage ich mich, wann schläfst du eigentlich?
Ja, gar nicht.
Du hast ganz schön viel zu tun. Also ich sag mal Stichwort Beautylicious, TV-Serie, Buch geschrieben. Magst du ein bisschen erzählen?
Ja, klar. Also ich habe tatsächlich Anfang des Jahres 2020, als also Corona anfing, hatte ich schon meinen Agenten an der Seite und der meinte, wir müssen eigene Produkte umsetzen. Und anstatt dann wirklich zu verzweifeln, habe ich einfach angefangen, während Corona mich zu schminken und habe so kleine Videos gemacht morgens, eigentlich immer morgens um 11 Uhr habe ich mich dann mit den anderen sozusagen verabredet auf meinen Social-Media-Kanälen und habe mich geschminkt. Ich bin gelernte Make-up-Artistin, also ich kriege das schnell hin und einfach auch erklärt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, warum haben wir nicht eigentlich die eigene Make-up-Produkte? Mhm. Und so fing das dann an, dass wir mit einem Unternehmen aus Leipzig uns unterhalten haben und dann gesagt haben, okay, warum stelle ich nicht einfach so eine kleine Box zusammen, Kosmetik, die nicht zu teuer ist, aber auch nicht zu günstig und trotzdem gut ist. Also ich habe die ausgiebig getestet, von Mascara bis Lippenstift, Foundation, alles durch und die Sachen auch wirklich für gut befunden. Und so haben wir dann sozusagen Lizenzdeal gemacht, dass wir deren Sachen verkaufen, haben dafür Fotoshootings selbst umgesetzt. Also alles trägt letztendlich auch wirklich meine Handschrift. Also es ist nicht irgendwie, dass eine Firma sagt, hey, das muss jetzt so und so und so, sondern die ganzen Produkte, die ich ins Leben gerufen habe in diesem Jahr, tragen alle meine Handschrift oder und das meines Teams, ne? Also das ist dann wirklich so eine Team-Großentscheidung. Dass wir besprechen, wie soll das Foto sein. Da gibt es dann Moodboards bis hin zu Frisuren und ach, keine Ahnung. Manchmal nervt mich dieses Ganze drumherum, weil ich eigentlich eher so die Person bin, ja, ich schmink mich jetzt und dann machen wir jetzt Fotos und dann kommen, machen wir das und organisieren wir das. Das muss aber alles von langer Hand sozusagen geplant werden und das ist natürlich auch viel besser. Ne?
Das ist ganz schön viel Arbeit.
Ja, das stimmt. Also es gibt Beauty-Produkte, also Nagellacke sowohl als auch die dekorative Kosmetik, also Lippenstift, Mascara, Highlighter, genau. Oder es gibt jetzt auch seit, es gibt noch nicht offiziell, aber am Freitag diese Woche startet meine Brautkleid-Kollektion. Das ist eine kleine Mini-Kollektion, was wirklich Herzensangelegenheit war, weil ich weiß, wie es für dicke Frauen ist, ein Hochzeitskleid zu bekommen. Und ich habe einfach beschlossen, mit einem Hamburger Unternehmen, mit dem habe ich mich getroffen, mit denen arbeite ich jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen, und habe gesagt, warum machen wir nicht eigentlich Hochzeitskleider bis zur Größe 64? Mhm. Und warum designe ich das nicht selber und warum, warum wollen wir das nicht einfach, weil die machen das sowieso bis Größe 64, aber es ist halt nicht so nach außen transportiert worden. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn ich mir drei Kleider, also quasi eine Mini-Kollektion zusammenstellen würde, würde ich das auch genauso machen, wie ich es am schönsten finde für mich. Und das haben wir in diesem Jahr gemacht und drei Kleider dann auch kreiert. Mhm. Auch alles während Corona.
Also Corona war für dich auch ein Zeitgeschenk quasi. Da hast du ganz schön viele neue Projekte angestoßen dann in der Zeit.
Genau, richtig. Mhm. Also ich habe während Corona dann also wirklich einfach für mich, weil ich kann ja meine Fashion-Shows, die ich ja normalerweise sonst jedes Jahr einmal veranstaltet habe, nicht mehr machen. Also besonders dieses Jahr nicht und nicht in dem großen Ausmaß, dass da auf einmal 500 Menschen sitzen. Mhm. das ging nicht mehr und so habe ich dann geguckt, wo ich meine Energie reinstecken kann. Und ich habe in Corona-Zeiten dann auch mein Buch gemeinsam mit meiner Kollegin Caro Matzko zu Ende geschrieben. Also wir haben im letzten Jahr einen Buchvertrag unterschrieben bei Bastei Lübbe und es geht halt um zwei Frauen, jetzt darf ich auch offiziell drüber sprechen, zwei Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber dennoch sehr verschieden sind, also rein äußerlich zumindest erstmal, also Caro sehr schlank und ich sehr dick, die sich aber in der Mitte treffen und gemerkt haben, wie viel sie eigentlich gemeinsam haben. Also wir haben über Essstörungen gesprochen, über die persönliche Entwicklung, wie es ist, Frau zu werden, Mutter zu werden, unsere Pubertät, also ganz viele Personen. Eine Autobiografie, also wirklich sehr viel eigene Geschichten mit drin. Man macht sie auch so ein bisschen nackig, was auch ein großes Thema lange für mich war beim Schreiben. Aber ich habe tatsächlich die Zeit dann genutzt, um das Buch zu Ende zu schreiben und war jetzt gerade letzte Woche in Köln, um es einzusprechen. Also auch das allererste Mal dann ein Hörbuch eingesprochen. Das war auch eine ganz also ganz aufregende Erfahrung.
Das habe ich gesehen bei dir in deinen Storys, dass du seinen Speaker oder so vom Mikrofon saßt und was eingesprochen hast. Das habe ich mir fast gedacht, dass es dein Buch ist. Finde ich super.
Also ich war sehr aufgeregt, muss ich wirklich sagen. Also da ist dann ein Tonmensch gewesen und eine Regisseurin, die dann sagen, wie man etwas betonen sollte. Also ich meine, ich habe meinen Text vorgelesen und weiß dann auch, wo es berührend sein darf. Aber es ist was ganz anderes, weil ich bin keine gelernte Sprecherin. Also ich habe dann auch mal Profis über die Schulter geschaut und an dem Tag und das ist schon echt, also ich habe wirklich an zwei Tagen, ich habe 190 Seiten eingelesen an zwei Tagen.
Das ist der Hammer, ist ganz schön viel. Hat er deine Stimme mitgemacht?
Ja, doch. Also erstaunlicherweise, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich habe dann schon am ersten Tag gemerkt, dass ich fix und fertig war. Nach sechs Stunden. Da war ich wirklich fix und fertig. Ja, und das Buch kommt jetzt zum 31.12., zu meinem Geburtstag, kommt es heraus.
Ach toll, ach, es ist noch gar nicht draußen.
Noch nicht. Ja. Aber es kommt zum 31.12. raus und ich habe immer mal wieder in meiner Story so durchblicken lassen, dass wir jetzt was gemacht haben, aber Marketing und so, das rollt jetzt alles an und ich hoffe, dass ich mit diesem Buch mit Caro zusammen, dass wir in irgendeiner Talkshow sitzen können und drüber sprechen können, weil ich es einfach so ein wichtiges Thema finde.
Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf womeninfashion.de/mentoring.
Ich total die Daumen. Ich finde, das gehört auch in der Talkshow. Und toi, toi, toi und ganz viel Erfolg mit dem Buch. Aber das teilst du bestimmt auch auf deiner Instagram-Seite, oder? Dann verlinken wir die Instagram-Seite. Und genau dort habe ich auch gesehen, dass du jetzt auch im Fernsehen bist.
War, ja.
Ach, das ist schon vorbei.
Das war schon. Das war jetzt diesen Samstag, letzten Samstag, also jetzt vor zwei Tagen. Mhm. Und davor die Woche war ich in einem Format auf RTL 2 zu sehen, wovor ich großen Respekt und auch ein bisschen Angst hatte, weil ich nicht wusste, wie es geschnitten wird. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Immer, also das Team hat mich ein halbes Jahr lang begleitet im letzten Jahr, bei dem, was ich tue, und habe dann gesagt, okay, ich mache da gerne mit, aber ich möchte, also das Thema, also das war das Format Dickes Deutschland, und ich habe mir die ersten Serien angeguckt und habe nur gedacht, oh mein Gott, ich mache da niemals mit. Und dann habe ich mit den Redakteurinnen so viel gesprochen und telefoniert, und man hat mir versichert, dass ich etwas Positives rüberbringen soll. Also ich soll quasi, oder das habe ich dann ja auch gemacht, ich soll die Frau sein, die halt aus einem ganz anderen Bereich kommt. Also die sagt, hey, man kann sich auch mögen mit mehr. Man muss nicht so bleiben, wenn man will. Das ist ja jedem selbst überlassen. Man kann sich aber auch mögen mit mehr, und man muss aus einem positiven Grundgefühl handeln für sich. Mhm. Und das konnte ich dann tatsächlich auch machen. Also da muss ich wirklich der Redaktion, ich hatte zwei sehr nette, besonders der letzte Redakteur war sehr gut, der eigentlich mit den öffentlich-rechtlichen zusammenarbeitet. Und wir konnten ein Umstyling realisieren. Also ich konnte da ganz viele Leute mit ins Boot holen. Ich durfte ganz viel machen, und es ist eine gute, positive Story gewesen. Genau, und ich war jetzt zweimal zu sehen in den letzten beiden Folgen der Staffel 2.
Klasse. Sag mal, bei den ganzen Projekten, wie groß ist eigentlich dein Team?
Mittlerweile, also ich habe einen Agenten an meiner Seite. Mhm. Dann habe ich einen Creative Director, also die liebe Desiree ist mit dabei. Dann habe ich zwei Praktikantinnen, die wechseln immer mal wieder. Mhm. Ich kann halt leider noch nicht 5 Menschen beschäftigen.
Du, es ist schon eine ganze Menge, finde ich, also immerhin, ja.
Ja, und ich habe halt, also die Videodrehs und auch die Post-Production der Videos, das macht mein Sohn mit seinem Freund. Also die sind sehr technikaffin, genauso, also in den IT-Bereich macht auch mein Sohn. Also er macht meine Webseiten, der ist jetzt 17, aber der ist, also der hat das mit der Muttermilch sozusagen aufgewogen.
Ja, klasse. Ja,
der super. Der ist in diesem Bereich irgendwie mit 8 Jahren reingerutscht und ist quasi seitdem konstant in diesem Bereich auch zu Hause und entwickelt sich halt weiter. Das sind halt Erfahrungswerte, die normalerweise jemand, ich sag mal, mit vielleicht im Studium sammelt, und die hat er dann alle schon.
Finde ich ganz großartig. Er ist quasi so native in der Geschichte, in der Sache, in der Arbeit. Ja. Und sag mal, irgendwann hast du ja auch angefangen. Und wie magst du so ein bisschen erzählen, wie das damals war oder wie die Entwicklung war? Wo kommst du her und wie ist das überhaupt alles entstanden mit deinem Kurvenrausch?
Also eigentlich bin ich gelernte Fremdsprachenassistentin und habe 3 Semester auch an der Uni mal verbracht. Fand das aber alles langweilig und das hat mich irgendwie nicht so interessiert. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich immer studieren. Ich typisch Steinbock, so auf Sicherheit bedacht und keine Ahnung. Und dann habe ich ein Kind bekommen. Und habe gedacht, okay, ich bleibe jetzt ein Jahr zu Hause, und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich nicht ins Office zurück möchte, sondern ich möchte mein eigenes Ding machen. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Make-up-Artistin und Kosmetikerin, habe in dem Bereich auch 7 Jahre gearbeitet und habe währenddessen ich mehrere Kundinnen auf meinem Stuhl sitzen hatte, immer wieder gemerkt, wie sehr eigentlich Frauen das Bedürfnis haben, sich schön zu fühlen. Mhm. Manchmal reicht da schon eine Augenbraue, wenn man keine hat. Oder einfach nur der neue Blick auf sich selbst. Mhm. Und so war ich jeden Tag in einem Fotostudio beschäftigt nach meiner Ausbildung und habe geschminkt und die Haare frisiert und habe den Frauen zugehört. Ich habe dann auch relativ schnell Make-up-Workshops gegeben, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das total viel Spaß macht. Und habe dann aber immer gedacht, wo sind denn die dicken Frauen, die so sind wie ich, also die sich gerne zeigen, die sich wohlfühlen, die sich auch gerne stylen. Und dann habe ich einfach mir begonnen, mir ein paar Fragen zu stellen. Und so ist eigentlich dann auch Kurvenrausch entstanden. Ich habe eine Plus-Size-Bloggerin damals interviewt und kannte auch den Begriff Plus-Size gar nicht. Also für mich tat sich eine komplett neue Welt auf, als ich das erste Mal gegoogelt habe.
Und das war so vor 10 Jahren dann quasi?
Das war jetzt vor 8 Jahren, okay. Genau, es geht jetzt ins 8. Jahr. Mhm. Und das war für mich eine absolute neue Welt. Also ich habe Frauen gesehen wie mich, die auch über Mode sprechen und über eine persönliche Entwicklung. Aber ich hatte so immer das Gefühl, diesen Business-Kontext, den hat da niemand so richtig umgesetzt. Und das ist auch heute noch teilweise so. Mhm. Also ich finde, in meinem Bereich machen sich viele sehr abhängig von Kooperationen, was natürlich auch wichtig und gut ist, weil je größer man wird, desto besser werden auch eigentlich meistens die Kooperationen. Mhm. Aber wenn es um eigene Produkte und auch um dieses Business, um den Business-Gedanken geht, dann gibt es eigentlich niemanden wie mich in meiner Branche. Also vielleicht eine Angelina Kirsch noch, die auch eigene Produkte launcht jetzt mit ihrer Rock Your Curves Kollektion. Aber ansonsten gibt es da kaum jemand, der eigenes Geld investiert hat, um quasi wie ich eine Modenschau aus dem Boden dann zu stampfen. Und so hatte ich ein Interview und habe angefangen, einen Blog zu kreieren. Da hat mir mein Ex-Freund damals beigeholfen. Wir haben uns eine Woche zu Hause eingeschlossen und eine Webseite aufgebaut. Und dann hatte ich das Interview und habe dann irgendwann mich auf einen Job beworben. Der ging dann sofort nach New York. Das war mein allererster bezahlter Job zur Berichterstattung von der Full Figured Fashion Week aus New York. Und da bin ich dann gewesen und habe einfach gedacht, wow, das ist so inspirierend, so positiv, weil ich habe alle möglichen Konfektionsgrößen auf dem Laufsteg gesehen, habe unterschiedliche also Hautfarben, Ethnien, groß, klein, wirklich ausladende Hüften bis kleinere, breitere Hüften gesehen und war sofort Feuer und Flamme und wollte das in Deutschland umsetzen. Und bin dann 2013 das erste Mal auf der Curvy is Sexy Messe in Berlin gewesen. Die gab es damals noch für große Größen und habe die Welt einfach nicht verstanden, als eine 38er Konfektion in einer 44er, die wurde in eine 44er Konfektion reingesteckt, das hat man halt gesehen, weil das halt die Mustergröße ist, ne? 42, 44 für große Größen. Und das sah einfach furchtbar aus und ich habe mir nur gedacht, okay, wenn es so etwas für den B2B-Bereich geben soll, muss es sowas für den Endverbraucher geben, weil dicke Frauen werden in unserer Gesellschaft immer noch diskriminiert und ausgegrenzt. Und so habe ich halt eine Fashion-Show erschaffen, wo Blogger natürlich sind und Business-Professionals, aber auch der Endverbraucher, der letztendlich diese Ware ja kaufen soll, im Publikum sitzt und sich das live angucken kann, weil wo kann ein Endverbraucher normalerweise, wenn er kein Blogger ist oder irgendwelche Beziehungen hat, zu einer Fashion-Show gehen und die sich angucken? Und so haben wir uns sehr entwickelt in den letzten 7 Jahren, also ohne Lichtkonzept, ohne Beleuchtung, ohne alles.
Und wo hast du das gemacht, Tanja? In Hamburg oder in Berlin?
In Hamburg immer bisher, also das allererste Mal in den Mozartsälen in Hamburg, ohne irgendwelche Pläne, also ohne großartigen Budgetplan, einfach nur so eine kurze Excel-Tabelle, ja, passt schon. Wow. Ich war wirklich total, also wahnsinnig eigentlich.
Aber das ist doch toll. Irgendwie muss man ja anfangen und du hast einfach angefangen. Manchmal ist es doch gut, wenn man nicht so viel nachdenkt und einfach mal macht und dann hat man ja das Potenzial, sich weiterzuentwickeln.
Total. Und also diese Weiterentwicklung hat man dann in den 7 Jahren auch gemerkt. Also wir haben es immer geschafft, uns wirklich Jahr für Jahr weiterzuentwickeln, tollere Locations, auch wirklich Prominente aus dem Ausland zu haben. Tess Holliday war damals bei 2017 zum Beispiel bei uns. Wir haben eigentlich von Anfang an auch immer bekannte Sternchen aus der Plus-Size-Szene da gehabt. Also wirklich unterschiedliche Menschen und es war immer gut, dass dort im Publikum auch Menschen saßen, die nicht selbst betroffen waren, aber die Message gut fanden oder halt vielleicht eine dicke Mama, eine dicke Schwester, Oma, keine Ahnung, ne, Oma oder wen auch immer hatten und einfach dort mit hingegangen sind, weil sie das toll fanden. Und letztendlich ist meine Modenschau auch wirklich wie eine Party. Also es ist einfach eine Feier des Lebens und es geht mir einfach auch wirklich darum, zu zelebrieren und nicht zu kaschieren. Also wirklich zu sagen, wenn ich jetzt einen dicken Po habe und einen Bauch, ich meine, ich kann mich auch in Zelten verstecken, aber ich kann mir vielleicht auch etwas anziehen, was meine Vorzüge betont. Also ich finde, kaschieren ist ein absolutes Unwort, weil das verbietet mir, Streifen zu tragen. Das verbietet mir, bunte Mode zu tragen. Es gibt irgendwelche Modepolizeiregeln, die dann irgendwann mal aufgestellt wurden, die aber für dicke Frauen auch nicht unbedingt gelten müssen oder für dicke Männer.
Also ich muss sagen, im Prinzip verstehe ich die ganze Diskussion nicht, weil es ist doch ganz einfach. Wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, dann kannst du es auch zeigen. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann kannst du was dran ändern. Also insofern... Ja. Hab dich lieb, so wie du bist und zeig, was du hast. Und wenn es dir nicht gefällt, dann änder was dran. Es ist dein Leben, aber wenn du es gut findest, dann zelebrier es auch und zeig es auch. Was spricht dagegen? Also wer stellt da überhaupt die Regeln auf für, ist das okay oder nicht okay? Das kann ja wohl nur jeder selber sein. Jeder für sich kann entscheiden, wie toll er das findet. Wo sind denn da eigentlich die Maßstäbe? Ja? Also in anderen Ländern, in den USA ist es auch ganz gängig. Also ich habe mich immer, wenn ich in die USA gegangen bin, habe ich mich immer gefreut und war das mir eine Augenweide zu sehen, dass auch fülligere Menschen einfach ein Selbstbewusstsein haben und ganz klar sich auch modisch anziehen und zeigen, was sie haben. Ist doch toll. Ja. Was spricht da eigentlich dagegen? Dieses Selbstbewusstsein brauchen wir. Ja.
Also grundsätzlich hast du total recht, aber ich wünschte mir, es würden auch die Frauen so sehen in Deutschland, weil wir halt in Deutschland dicke Menschen nach wie vor klein halten. Schau mal, es gibt keine dicke Moderatorin. Es gibt jetzt eine Leonie, heißt die Hane, ich weiß es nicht genau, von RTL. Die hat ein bisschen mehr. Und die wurde nicht eingestellt, weil sie Kurven hat, sondern weil sie gut ist und weil sie eine Journalistin ist und Erfahrung im Bereich Moderation und so weiter mitbringt. Aber ihr Körper wird diskutiert. Angelina Kirsch moderiert gerade The Taste auf Sat.1. Mhm. Sie wird in der Fernsehzeitung mit die Moderatorin in Klammern, Konfektionsgröße 44 oder so, wird sie vorgestellt. Es dreht sich halt immer um Gewicht, es dreht sich immer um Konfektion. Und leider ist es so, dass wir kaum eine dicke Moderatorin im Fernsehen kennen. Und wenn wir dicke Schauspieler uns angucken, dann sind die Rollen eigentlich meistens auch typisch besetzt mit dick und lustig. Ne? Also ich finde, da muss sich noch ganz, ganz viel ändern in unserer Gesellschaft. Und dafür, da sehe ich halt auch ganz klar meine Mission, einfach die Sichtbarkeit, also die Sehgewohnheiten zu verändern. Das haben wir geschafft in den letzten 7 Jahren, auf jeden Fall auch mit meiner Fashion Show, mit dem Plus Size Fashion Days. Mhm. Aber ich muss sagen, natürlich der Blick aufs Ganze, also die Weiterentwicklung nach oben, da ist noch ganz viel Luft da. Also da ist noch ganz viel möglich. Da kann man ganz viel umsetzen und tatsächlich auch muss man das auch tun, finde ich. Man muss daran arbeiten, dass dicke Menschen mehr gesehen werden, weil für mich würde das auch wirklich Heilung bedeuten. Mhm. Also im Sinne von, wenn ich als dicke Frau mich wiederfinde, dann fühle ich mich nicht mehr so ausgeschlossen. Dann fühle ich mich dazugehörig. Das fängt von der Sichtbarkeit, das würde einfach so viel ändern. Und da kommen dann natürlich Menschen auf einmal aus ihren Ecken gekrochen und sagen, ja, aber wie kann man denn dick sein feiern? Wie kann man denn Adipositas glorifizieren? Das wird mir halt auch manchmal vorgeworfen. Ich glorifiziere nicht das Dicksein. Ich supporte die Sichtweise aus einer Liebe zu sich selbst heraus. Das supporte ich. Und wie man dann mit seinem Gewicht umgeht oder wie letztendlich, wie du das auch selber sagtest, wie man sich dann wohlfühlt oder wie man sein Leben selbst für sich definiert, das sollte jedem persönlich überlassen sein, ob man jetzt dick ist oder bleibt oder auch nicht, keine Ahnung, das muss jeder für sich selber entscheiden, das ist ja nicht mein Hauptthema. Ne?
Ja, so. Definitiv. Wo hast du eigentlich diesen Mut und diese Stärke und diese Selbstliebe her? Also Mut im Sinne von Vorreiterin und das in die Öffentlichkeit gehen und das Thema thematisieren und enttabuisieren eigentlich auch.
Also ich glaube, das fing wirklich an mit meinem New York-Besuch 2013 auf der Four Figured Fashion Week und auch wirklich der Gewissheit, dass es so viel für dicke Frauen nicht gibt. Und das hat mich einfach genervt. Und ich komme halt auch, wie gesagt, im dekorativen Bereich habe ich sehr lange gearbeitet und manchmal wurde ich gebucht, weil ich die dicke Visagistin oder Make-up-Artistin bin, weil ich quasi, weil man gedacht hat, okay, da kommt jetzt endlich mal jemand für ein Shooting, wir haben ja ein dickes Model, oh, die brauchst du auch eine dicke Visagistin. Manchmal sind aber auch Kundinnen zu mir gekommen und die haben dann mein Bild auf der Webseite gesehen und haben gesagt, die sehen so sympathisch aus, ich möchte keine dünne Zicke an meiner Seite. Mhm. Also das ist auf allen Seiten vorbelastet. Ne? Das ist spannend. Ja auch eine Beleidigung.
Dass das thematisiert wird, ist irgendwie schon
Immer. Und manchmal, wenn ich zum Job, kam, hat man dann mich gefragt, ob ich zum Catering gehöre. Da habe ich auch gedacht, bitte was? Ich bin hier die Make-up-Artistin und bin jetzt fürs Model da. Also es gibt Menschen, wir haben alle Vorurteile und wir denken alle in Schubladen. Das kann man halt leider nicht komplett lassen. Das hilft ja auch manchmal, in Schubladen zu denken. Ne? Aber generell würde ich sagen, dass es wichtig ist, sich zu behaupten und sich zu entwickeln und sich wirklich hinzustellen und zu sagen, ich trete für mich ein und ich gebe vielleicht auch den Frauen, die gerade keine eigene Stimme haben, eine Stimme. Das ist halt auch immens wichtig. Ne? Also da wirklich zu sagen, ich entwickle mich weiter.
Das machst du klasse. Liebe Tanja, sag mal, in deiner Karriere bis heute, was ist denn da so für dich persönlich der größte Erfolg, was oder der Durchbruch? Was war für dich so ein Moment, wo du sagst, den habe ich so richtig zelebriert?
Also ich glaube, dass ich eine Fashion-Show ins Leben rufen konnte, dass das in den letzten Jahren so gut geklappt hat, das war, glaube ich, ein großer Punkt für mich. Und ich glaube, das Schönste ist tatsächlich jetzt doch mein Buch, weil ich finde, das gibt einfach noch so eine gewisse Wertigkeit mit, dass ein großer Verlag unsere Geschichte sieht und uns unterstützt und sagt, hey, wir müssen damit rausgehen mit dem Thema. Weil ich immer finde, dass es gibt immer dieses dick gegen dünn, ganz oft in den Medien. Und Caro und ich sind beide dick und dünn. Wir sind beides. Und dass man einfach sagt, wir gehen gemeinsam den Weg. Wir müssen uns nicht blöd finden, weil der eine dünner ist, der andere dicker oder was auch immer. Sondern wir sprechen von einem gemeinsamen Weg. Und das ist also wirklich, als ich das Hörbuch zu Ende eingesprochen hatte, weil ich habe auch im Hörbuch das Schlusswort, musste ich auch wirklich ein bisschen weinen, weil ich es einfach so bewegend fand, das nochmal zu lesen, was ich dann selber geschrieben habe und auch im Endeffekt sage, dass unsere Konfektionsgröße eigentlich total egal sein sollte, dass immer der Mensch zählt und wie man sich dann selber entwickeln möchte. Und das ist für mich wirklich einer der größten Schritte dann auch letztendlich, glaube ich, gewesen, das auch so zu sagen und das so auch fühlen zu können. Ne? Das gehört ja auch dazu.
Also ich drücke auf jeden Fall ganz stark die Daumen und bin super gespannt auf euer Buch. Ich finde das auch eine ganz tolle Idee zu sagen, dick und dünn und wir machen das gemeinsam. Es schlägt bestimmt Wellen. Ich bin ganz gespannt und werde es definitiv auch lesen. Und sag mal, jetzt in deiner Karriere, wenn du dran denkst, so ein richtig Tiefpunkt oder so eine unerwartete Herausforderung, mit der du irgendwie nicht gerechnet hast, hast du da was dir so richtig hängen geblieben ist, dich fast traumatisiert hat oder schockiert hat?
Ich glaube, ich musste lernen mit Kommentaren, also gerade wenn man im Fernsehen ist oder in anderen Formaten immer mal wieder zu sehen ist, man muss sich ein dickes Fell anlegen, was Kommentare angeht, weil jeder hat eine Meinung, egal was man, also die Menschen, was sie im Fernsehen sehen, ist immer noch so, glauben sie, also die meisten zumindest.
Ist so, ja.
Und es gibt Menschen, die sich einfach verabreden, also ich war damals bei Shopping Queen, das war meine allererste, glaube ich, richtig große Fernsehenerfahrung, ich war da überhaupt nicht vorbereitet. Und ich habe dann danach so viele böse Kommentare gelesen zu mir und meinem Körper und zu allem, dass ich gedacht habe, okay, wow. Und auch der Guido war nicht so der Netteste zu mir, muss man mal sagen. Ja, ja, also ich fand den schon ein bisschen grenzwertig. Ich habe die Folge wird ab und zu wiederholt, dann merke ich halt, dass die Leute sagen, ach, du warst auch mal bei Shopping Queen, Tanja. Aber im Nachhinein war es auch lehrreich, weil ich gemerkt habe, okay, ich darf das auch alles nicht ernst nehmen, was da gesagt wird, weil die Leute kennen mich ja nicht. Also ich glaube, das ist schon ein Thema, da muss man sich ein bisschen von loslösen, dass man halt wirklich die Kommentare der anderen nicht so ernst nimmt und sich auf das Positive konzentriert. Das wär auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und ich glaube, ein großer Tiefpunkt war für mich tatsächlich, dass ich hatte privat eine Trennung zu verarbeiten 2018 und musste natürlich weitermachen in den sozialen Medien und war kurz nach meiner Veranstaltung, sozusagen bekam ich dann die Trennung serviert und war danach völlig ausgelaugt. Also ich war wirklich, hatte das Gefühl, ich muss mich in allen Einzelteilen wieder zusammenkleben und mein Herz vom Boden aufkratzen und mir wieder reinstecken, damit oder wieder zusammenflicken und wieder reinstecken, damit es mir gut geht und darüber nicht sprechen zu müssen oder zu können, war für mich eine große Herausforderung. Aber ich muss auch sagen, ich habe meine Beziehung nicht öffentlich gelebt. So hatte ich also im Hintergrund die Zeit durchzuatmen Und erst nach einem halben Jahr konnte ich dann darüber sprechen und habe dann auch mit meinen Followern dann erst drüber gesprochen. Weil, also ich finde, das war auch eine große Lehre für mich und ein großes Glück, dass ich dann nicht meine Beziehung so öffentlich gelebt habe, weil das wäre für mich dann ganz schwer gewesen in dem Punkt, wo ich selber noch so durcheinander bin und voller Trauer und Traurigkeit war, das dann darüber zu sprechen und dann halt einfach sein Geschäft weiterzumachen und alles weiter am Laufen zu halten, das war eine große Herausforderung für mich tatsächlich.
Wahnsinn. Ich denke manchmal auch, ich bin richtig froh, dass es in meiner Jugendzeit keine Social Media gab, weil wer weiß, was wir da alles gepostet hätten, so leichtsinnig. es ist gar nicht so schlecht, wenn es da keine...
Also ich bin auch ja fast 41 jetzt, ne? Und das ist, wo ich auch denke, mein Gott, bin ich froh, dass es das mit 15, so in dem Alter von 15 bis 18, dass es da nur Fotos gibt.
Ja, Gott sei Dank, oder? Ja, da sind wir froh. Liebe jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, passt auf, was ihr macht. Ihr könntet es bereuen später, aber da hast du ja tatsächlich intuitiv richtig gehandelt und erst später drüber gesprochen oder es öffentlich gemacht. Gott sei Dank, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es war mir wieder eine Freude und es hat wieder total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Tanja. Wieder ganz tolle Themen heute gehabt. Magst du noch ein Schlusswort an die Zuhörerinnen mitgeben oder gibt es noch ein Thema, was du noch besprechen wolltest?
Ich glaube, wir haben ganz viel besprochen, eigentlich so die wichtigsten Themen, aber ich würde halt wirklich gerade die schlanken Frauen, die zuhören und vielleicht nicht so über das Thema Dicksein im Großen nachdenken, wirklich auch vielleicht ein bisschen zu sensibilisieren, darauf auch mal darauf zu achten, wie es ist, dick im Alltag zu sein oder vielleicht, wenn sie Freundinnen haben oder in der Familie jemanden auch mal darüber zu sprechen. Also man wird als dicker Mensch ausgegrenzt. Man muss sich aber nicht ausgrenzen lassen. Und das ist gerade die Krux dabei, trotz alledem positiv zu bleiben und zu sagen, okay, es gibt viele Dinge für mich nicht in unserer Gesellschaft, aber ich muss mich ja nicht ausgrenzen lassen, sondern kann mir meine eigene Positivität ja erhalten. Das ist für mich auch ein ganz großer Gedankenanstoß, weil ich glaube, dass man aus dem Negativen heraus nicht ins Positive kommt. Ich glaube eher, wenn man positiv Dinge angeht und ein positives Mindset entwickelt, kann man Dinge erschaffen und neu kreieren. Das ist für mich eigentlich mit das Wichtigste überhaupt.
Da bin ich total deiner Meinung. Also sind wir uns echt einig. Ob das jetzt dick-dünn angeht oder es ist die grundsätzliche Einstellung im Leben, finde ich, die positiv sein sollte, damit man was bewegen kann.
Richtig, und vor allen Dingen die kreativen Menschen, also die wirklich kreativ sind, die tun sich schwer, aus einer Negativität heraus etwas Positives zu entwickeln, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, also ich würde wirklich zum Abschluss sagen, dass man wirklich das Leben leben soll, sich nicht nur definieren lassen soll als Konfektionsgröße, sondern wirklich zelebrieren und das Leben feiern. Wir wissen nie, wann es vorbei ist. Das weiß man nie. Ne, Zukunft ist nicht für jeden gegeben. Und ich glaube, dass man immer positiv versuchen sollte, sein Leben zu gestalten. Und ich glaube, wenn man einmal, wie man immer so schön sagt, in diese Schöpferkraft kommt, es gibt so viele Dinge, die ich damals nie für möglich gehalten habe, die ich alle Stück für Stück umsetzen will. Und das macht einfach total viel Spaß, sein eigener Schöpfer zu sein, sein eigener Boss. Das finde ich richtig gut. Und andere Menschen auch noch damit zu bewegen und ihnen einen Mehrwert zu bieten. Also das ist für mich eigentlich das größte Geschenk, was ich habe und was ich an meiner Arbeit sehe.
Klasse, liebe Tanja, das hast du schön gesagt. Vielen Dank, dass du bei uns im Interview warst. Und tatsächlich, wie immer, werden alle relevanten Dinge, alles, was wir besprochen haben, kommt in die Shownotes rein. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, liebe Tanja, und nochmal ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Ich drücke die Daumen.
Danke dir.
Tschüss, schönen Tag noch.
Tschüss, dir auch.